Bevor es losgeht, eine kleine Werbeeinblendung. Eigentlich wollte ich mich schon immer selbstständig machen, aber mir fehlt der Mut. Eigentlich möchte ich mir so gern ein ganzes Jahr eine berufliche Auszeit nehmen und reisen, aber kann ich das wirklich bringen? Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne solche Fragen auf jeden Fall nur zu gut. Und genau darum, um solche inneren Konflikte und Widersprüche, geht's in Ariane Wilvocks neuem Buch Eigentlich aber, erschienen im Hamburger Perspektivwechsel Verlag. Darin begleitet sie Rosa und ihre Freundinnen und Bekannten im Leben und zeigt auf, wie wir solche Konflikte und inneren Widersprüche leichter lösen können. Am 25. März findet dazu eine Lesung statt in Berlin von und mit Ariane Wilvock am Institut für Verhaltenstherapie. Checkt das unbedingt aus. Wenn ihr da Lust drauf habt, findet ihr Tickets auf der Website unter hamburger-perspektivwechsel-media.de in deren Shop. Checkt das aus und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Ich möchte immer gewinnen und auch einen Titel gewinnen, aber ich habe zum Beispiel immer eher Erlebnisse abgespeichert als jetzt Titel. Sie dürfen Fehler machen. Ich habe eher ein Problem damit, wenn man keine Entscheidung trifft. Wenn man die Entscheidung trifft in der Überzeugung, dass es richtig ist und dann ist es halt vielleicht mal falsch, ist das für mich vollkommen okay. Ich habe eher ein Problem damit, wenn man sich versteckt und bewusst keine Fehler machen will. Es war in meiner ganzen Karriere eigentlich so, dass ich es eigentlich nicht geplant habe, ne? Ich wäre keine Trainerin geworden, wenn du nicht den Schritt in die Nationalmannschaft gemacht hättest.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potzel. Präsentiert von Fuchs.
Fast 36.000 Menschen sind am Wochenende im Müngersdorfer Stadion gewesen. Für die Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München. Das war richtig, richtig geil. Und damit ein herzliches Hallo und Willkommen zu dieser Folge vom Frauenfußball-Podcast. Mein Name ist Nina Potzel, nach wie vor alleine für euch am Mikrofon. Grüße gehen raus an Miri und ihre kleine Familie. Wirklich dickste Drücke da. Und ganz, ganz lieben Dank an euch für eure Geduld. Denn ja, diese Folge erscheint erst am Donnerstag. Und entsprechend ist wirklich viel passiert. Wir haben einen Spieltag, der vorbei ist und den wir uns allerdings ja dann nicht mehr so genau kümmern werden, denn es steht ja schon direkt der nächste Spieltag vor der Tür. Den werden wir uns also genauer angucken. Ich habe aber trotzdem ein bisschen zurückgeschaut auf dieses besondere Spiel eben im Müngersdorfer Stadion. Bei feinstem Sonnenschein, wirklich perfektes Fußballwetter. Aber natürlich habe ich das auch nicht alleine gemacht und deswegen spanne ich euch gar nicht mal viel länger auf die Folter und sage ganz, ganz viel Spaß beim Interview der Woche.
Vom Feld ans Mikro.
Die Liste ihrer Erfolge ist ziemlich lang. Als Spielerin ist sie mit dem DFB 2005 Europameisterin geworden. Mit Turbine hat sie den UEFA Cup gewonnen, ist deutsche Meisterin geworden und hat zweimal den DFB-Pokal gewonnen. 2008 ist sie beim VfL Wolfsburg vom Feld auf die Trainerinnenbank gewechselt, hat als Co-Trainerin 4 Meisterin-Titel draufgesetzt, 5 DFB-Pokalsiege und 2 Champions-League-Siege. Und erstmals hat es damals ein Team geschafft, die Champions-League zu verteidigen. Als Co-Trainerin des DFB hat sie das Team 2022 mit ins EM-Finale geführt und Silber geholt. Auch beim Olympia-Bronze letzten Sommer stand sie mit an der Seitenlinie. Seit Anfang des Jahres ist sie jetzt beim 1. FC Köln erstmals als Cheftrainerin. Ich sage also herzlich willkommen und alles Gute noch nachträglich zum Geburtstag, Britta Karlsson.
Ja, vielen Dank auch für die schöne Begrüßung. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, irgendwo steht das immer falsch. 2013 beim Triple-Gewinn des VfW Wolfsburg war ich gar nicht dabei. Das heißt, ich will mich nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Bin 2013/14 erst zurückgekehrt und habe den ersten Champions-League-Titel und die erste deutsche Meisterschaft und Pokal gar nicht mitgewonnen.
Okay, dann habe ich mir da was falsch aufgeschrieben.
Ja, aber ich glaube, das steht irgendwo auch falsch. Also du bist nicht die Erste, deswegen, ich glaube, da kannst du gar nicht viel für.
Okay, dann haben wir das hiermit richtig gestellt. Ich hab leider keinen Wikipedia-Account, aber falls da draußen eine Hörerin oder ein Hörer ist oder bei anderen Medien arbeitet, dann können wir das an verschiedenen Stellen mal korrigieren. Fühlt euch dazu sehr, sehr gerne berufen. Ist auf jeden Fall eine Menge trotzdem, was da alles zusammenkommt. Was ist denn dir in dieser Auflistung am wichtigsten?
Ich kann das gar nicht so sagen, weil irgendwie jeder Titel und jeder Moment immer was Besonderes für mich war. Also als Spielerin war es halt so, dass ich ja relativ spät erst berufen war als Nationalspielerin mit 26 und als Ergänzungsspielerin zur EM gefahren bin. Insofern war es umso schöner, im Finale zu stehen und einen Teil dazu beizutragen, dass man dann den Titel geholt hat, auch insbesondere für Tina Teune, die ja für mich immer eine Mentorin war und immer noch ist. Genauso aber auch, wie du gesagt hast, die Champions League zu verteidigen, mit einem überragenden Finale, wo wir 2-0 hinten lagen und das dann noch für uns entscheiden konnten. Aber im selben Jahr auch noch Meister geworden sind, gefühlt in der letzten Minute, obwohl wir die ganze Saison nicht einmal Erster waren. Aber auch die EM 22 mit der Vize-Europameisterschaft, was wir da, glaube ich, in Deutschland bewegt haben, das ist halt kein Titel in dem Sinne, aber es hat ganz viel mit einem gemacht, weil man dafür auch irgendwie Fußball spielt und man das Gefühl hat, okay, es macht auch mal Sinn, was im Fußball zu machen, was auch für die Gesellschaft, glaube ich, einen Wert hat. Also es ist ja nicht nur ein persönlicher Wert, sondern dass man auch was mitgeben konnte und das gemeinsam mit einem tollen Team irgendwie erreicht hat. Also es hat irgendwie auch die UEFA Cup Sieg damals mit Turbine Potsdam, ich könnte da keinen hervorheben, das waren alles besondere Momente und Olympia sowieso, weil das für mich ja ein Jugendtraum war, bei Olympia teilnehmen zu dürfen. Deswegen wäre es nicht fair, irgendwas hervorzuheben.
Ja, aber 2022, so weil du gerade gesagt hast, dass es eben auch nicht nur fußballerisch oder sportlichen Titel oder an einem Titel messbar ist, hast du das direkt gespürt auch oder ist es erst später gekommen, dass du das so bemerkt hast, so boah, das hatte so ein Ausmaß?
Also wir haben das selbst vor Ort gar nicht gemerkt. Also wir haben es immer nur erzählt bekommen, dass da relativ viel Hype in Deutschland wohl stattfindet. Aber das hast du erst wahrgenommen, als du zurückgekommen bist, wie die Reaktionen waren und wie Einschaltquoten waren. Und ja, es ist ja relativ viel auch mit den Spielerinnen danach passiert. Und du hast wieder Vorbilder irgendwie kreieren können, ne? Also auf und neben dem Platz. Und das gab es jahrelang, glaube ich, seit Birgit Prinz gefühlt nicht mehr. Und das war schon was Besonderes, weil du, glaube ich, sehr viele, nicht nur Mädchen, sondern auch Jungs wieder zum Fußballspiel animiert hast. Es war halt eine besondere Zeit. Ich glaube, es war keine einfache Zeit in der Corona-Zeit. Und irgendwie hatte man das Gefühl, die Leute hatten mal wieder so ein bisschen Freude im Sommer und du konntest was dazu beitragen. Und das ist halt dann eine Nachhaltigkeit entstanden. Und das ist halt, wenn man ein kleiner Teil dessen war, ist es schon was Besonderes, ja.
Was Besonderes hat es jetzt am Wochenende auch gegeben, nämlich dieses riesengroße Highlightspiel im Müngersdorfer Stadion. Fast 36.000 Leute sind da zu Gast gewesen, bei schönstem Sonnenschein. Ich war leider nicht da, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, schon so diese Atmosphäre zu sehen. Ja, ich muss aber ehrlich sagen, dass ich so ein bisschen verwirrt war. Ich meine, ihr habt 0-3 verloren und trotzdem haben irgendwie so alle relativ zufrieden gewirkt. Du am Mikrofon im Interview danach auch. Wie schaust du da jetzt drauf zurück?
Ich bin nie zufrieden, wenn wir nicht gewinnen. Aber man muss ja, glaube ich, immer eine Relation sehen, auf wen wir getroffen haben. Und für mich sind dann, klar, wollen wir immer punkten, wollen immer gewinnen, aber wir wissen auch, dass der FC Bayern eine sehr, sehr gute Mannschaft ist, die in allen drei Wettbewerben noch vertreten ist und sicherlich auch Ambitionen hat, die Champions League zu gewinnen. Da können wir uns ganz gut einordnen und für mich war es halt wichtig, dass ich sehe, dass unsere Mannschaft halt trotzdem Schritt macht und dass wir auch nach einem frühen Gegentor nicht zusammenbrechen, dass wir selbst auch versuchen, nicht nur zu verteidigen, auch selbst Fußball zu spielen, auch wenn noch nicht alles klappt. Das sind für mich Entwicklungsschritte, aber zufrieden bin ich nie, wenn wir verlieren, aber mit der Art und Weise vielleicht, wie man dann verliert oder wie man das Spiel verliert, ist dann für mich vollkommen okay, weil da kann ich den Spielern dann keinen Vorwurf machen. Und Bayern hat das dann auch einfach gut gemacht. Da muss man auch mal dann dem Gegner auch Respekt zollen. Das gehört dann auch dazu.
Ja, da gibt's ja irgendwie diesen Spruch, good defense, better offense oder so. Und das ist dann eben manchmal so. Ich finde eben auch, dass Köln wirklich gute Schritte nach vorne macht. Du hast aber auch selber Aufstellungsfehler eingestanden nach dem Spiel, wenn ich es richtig gesehen hatte. Wie pflegst du diese Fehlerkultur auch im Team oder wie siehst du die Fehlerkultur im Fußball generell?
Ja, ich glaube, das ist eher ein deutsches Problem. Es ist so ein gesellschaftliches Problem, finde ich, dass man immer erst das Negative sieht, bevor man das Positive sieht. Und bei mir war es jetzt so, was die Aufstellung betrifft. Gerade Lotti hat einfach vorher gute Spiele gemacht, gut trainiert.
Carlotta Emping. Mhm.
Und in dem Spiel weiß ich nicht, ob es vielleicht auch die Atmosphäre war. Und Clara Bühl hatte auch, glaube ich, einen richtig guten Tag. Da war es halt so, dass sie da einfach Probleme hatte und nach dem letzten Rückpass, den sie dann auch noch hatte, der sehr, sehr glimpflich noch ausging, hatte ich eher das Gefühl, dass ich, einen Gefallen tust du niemandem damit, ne, wenn du dann wechselst so früh. Aber es war halt für sie eine schwierige Situation und im Nachhinein ist man dann immer schlauer. Aber ich habe es ihr vorher zugetraut und ich glaube, es ist auch ein wichtiger persönlicher Schritt für sie. Und wir haben auch drüber gesprochen und werden auch nochmal intensiv drüber sprechen, dass das manchmal zur Karriere dazu gehört leider und ich das auch nicht gerne mache, jemanden auszuwechseln in der ersten Halbzeit, das überlegst du auch nicht in einer Sekunde, weil du ja auch weißt, was es für eine Bedeutung hat. Aber das passiert und da mache ich ihr gar keinen Vorwurf. Es ist eine junge Spielerin, die noch nicht viel Bundesliga-Erfahrung hat. Und ich glaube auch, dass sie in den nächsten Aufgaben daran wachsen wird und das auch wieder besser machen wird, weil es ist ein junges Talent, was total lern- und wissbegierig ist. Und dann habe ich gesagt, da mache ich ihr keinen Vorwurf, das nehme ich dann in meine Verantwortung rein, dass ich dann manchmal auch vielleicht eine Entscheidung getroffen habe, die einen Tick zu früh war. Ja. Und diese Fehlerkultur ist auch so das, was ich bei uns im Team implementieren möchte. Sie dürfen Fehler machen. Ich habe eher ein Problem damit, wenn man keine Entscheidung trifft. Wenn man die Entscheidung trifft in der Überzeugung, dass es richtig ist und dann ist es halt vielleicht mal falsch, ist das für mich vollkommen okay. Ich habe eher ein Problem damit, wenn man sich versteckt und bewusst keine Fehler machen will. Das ist für mich ein Problem.
Du hast auch gesagt, dass du im Team mehr Ambition, also die Ambition steigern willst. Auch das an Genauigkeit, das fehlt, Durchsetzungsfähigkeit. Also du benennst es schon sehr, sehr genau. Immer muss man natürlich auch in der Arbeit. Wie kommt denn das so beim Team an?
Was musst du das Team fragen? Ich glaube, dass ich habe das Gefühl, dass sie das verstehen, was ich möchte, und dass sie auch wissen, dass es dazugehört. Dass wir in vielen Bereichen im FC einfach noch einen Schritt Richtung Professionalität gehen wollen, den gemeinsam gehen wollen. Und es ist ja nicht so, dass ich das alleine mache. Ne? Das ist mit unserem Trainerteam zusammen und auch mit der Mannschaft und sie schon mitnehme in konkreten Dingen, was ich damit meine. Und das fängt an, wenn ich sage, wer hat denn die letzten Spiele von unserem Gegner geschaut? So, da habe ich einfach eine bestimmte Erwartungshaltung und ich habe halt die Erwartung, dass eine Spielerin nicht nur zum Training kommt, das Training abreißt, die Videoanalyse machst und dann ist Fußball vorbei. Und ich glaube, das ist das, das ist auch nicht bei jeder Spielerin so, aber ich glaube, dass wir da überall in vielen kleinen Bereichen, ob es in der Vor- und Nachbereitung auf ein Spiel, sei es auf und neben dem Platz, überall noch Potenziale haben. Aber es ist auch so, man muss die benennen und ich habe das Gefühl, dass alle Potenziale, die wir benennen und auch Möglichkeiten, dass die Spieler das auch wahrnehmen. Und versuchen da auch ihr Bestes zu geben und umzusetzen. Und dafür bin ich, glaube ich, auch geholt worden, dass wir da auch die nächsten Schritte machen. Und für mich ist wichtig, dass die Spielerinnen das auch so erkennen und dann auch mitziehen. Und das ist zumindest mein Gefühl, aber sonst musst du sie selbst fragen, wie sie das finden, wenn ich so eine Aussage tätige, ob sie sich auf den Schlips getreten
haben.
Ja, ich glaube, mein Gefühl ist es nicht. Und wir haben ja auch erfahrene Spielerinnen dabei, die auch sagen, das ist gut so und das brauchen wir auch.
Ja, sehr stark. Also wenn das dein Gefühl ist, dann ist es ja schon mal was Gutes, sage ich mal so.
Ja, ist meine Wahrnehmung. Das heißt nicht, dass die immer richtig ist, ne? Aber wir arbeiten dran.
Aber es ist jetzt zumindest kein großer Knatsch da, genau.
Nee, gar nicht. Also ich habe das Gefühl, dass wir eher guten Teamspirit gemeinsam entwickeln, weil das ist schon wichtig. Aber in erster Linie machen die Spieler das ja nicht für mich, sondern die machen es ja für sich und für den Club. Die sollen ja nichts fürs Trainerteam machen, die sollen ja das für ihre eigenen Leistungen und für die Teamentwicklung machen.
Und hoffentlich können wir dann bald mal auch das erste Köln-Tor unter Britta Karlsson sehen, weil defensiv hat sich da ja schon eine Stabilität, finde ich, kann man sehen, eingestellt. Aber das Tor fehlt eben noch. Du selbst hast in einigen Interviews, das habe ich tatsächlich gesehen, dass das Thema Geduld wohl eins für dich ist. Dass es dir schwerfällt, geduldig zu sein. Wie genau äußert sich das denn? Weil jetzt gerade auf mich wirkst du schon so sehr und auch in anderen Interviews, ne, mit, klar, sowieso Plan und relativ geduldig, ehrlich gesagt. Aber du sagst selber, das ist ein schwieriges Thema für dich?
Ja, es ist ein Unterschied zwischen Ruhe und Geduld, glaube ich. Ich habe, glaube ich, eine gewisse Erfahrung in bestimmten Bereichen, was einem ja sicherlich auch so ein bisschen relaxte Situation gibt, aber eine gewisse Sicherheit, dadurch, dass du schon viel erlebt hast, sowohl als Spielerin als auch Trainerin. Geduld ist immer so das gemeint, dass mir Dinge manchmal, ob es jetzt in Abläufen, in Potenzialen, in Veränderungen nicht schnell genug gehen. Dinge, die ich selbst beeinflussen kann, da bin ich dann ungeduldiger, weil das liegt ja dann an mir. Aber Dinge, die ich mittlerweile nicht mehr beeinflussen kann, Rahmenbedingungen, da ärgere ich mich jetzt nicht mehr so lange drüber, da bin ich schon geduldiger geworden, aber eher bei den Dingen, wo ich sage, ich bin dafür verantwortlich und bekomme es halt nicht so schnell umgesetzt, wie ich mir es vorstelle, das ist meine eigene Ungeduld, ich versuche sie halt nur nicht auf die anderen zu transferieren, das ist ja, und ich glaube, das gelingt mir besser als früher, da war das sicherlich anders.
Geduldig warst du aber auf jeden Fall auf deinem Weg von oder der Entwicklungsstufe quasi von Co-Trainerin zur Cheftrainerin. Wenn ich richtig gerechnet habe, warst du 17 Jahre lang Co-Trainerin, bevor es dann eben diesen Schritt gegeben hat zum ersten FC Köln. Ich habe ein paar Nachrichten bekommen aus unserer kleinen Community, die sich wirklich alle sehr freuen, dass du jetzt beim FC bist. Caro hat zum Beispiel geschrieben, Britta ist sehr cool und grüßt uns immer nett, wenn wir beim Training zugucken. Also Grüße da auf jeden Fall. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du jetzt beim ersten FC Köln gelandet bist und eben diesen Schritt jetzt dann doch gemacht hast von der Co-Trainerin zur Cheftrainerin?
Also es war in meiner ganzen Karriere eigentlich so, dass ich es eigentlich nicht geplant habe. Ne? Ich war gerne Co-Trainerin, das habe ich in vielen Interviews auch schon gesagt. Ich glaube, ich habe da auch für meine Cheftrainerin und Cheftrainer einen guten Job geleistet. Bin da ein sehr loyaler Partner und hatte auch mal sehr, sehr viel Verantwortung. Und klar, es ist auch so ein bisschen, sagt man immer, Komfortzone, wobei ich, glaube ich, den Druck genauso empfinde, aber du hast sicherlich eine andere Verantwortung in der Entscheidungsfindung und Entscheidung, weil du die letzte Entscheidung triffst. Und der ausschlaggebende Punkt war eigentlich, dass diese zwei Interimsspiele als Bundestrainerin, die in keiner einfachen Situation waren, weil es auch in der Olympia-Quali und nach der schwierigen WM stattfand, dass die in der Reflexion ein paar Wochen später sehr, sehr positiv trotzdem hängen geblieben sind. Mir es auch Spaß gemacht hat, in einer anderen Rolle, die ich vorher vielleicht nur interimsweise mal kurz ausgeführt hatte in Wolfsburg oder auch als Verbandssportlehrerin, wo du eine Auswahl dann trainiert hast. Aber es ist sicherlich eine andere Situation, weil du da eigentlich ja keinerlei Drucksituation hast, außer den eigenen, dass du immer gewinnen willst. Ja, da habe ich gesagt, also jetzt, entweder jetzt oder nie, weil wenn du jetzt den Schritt nicht machst, weil jetzt ergibt sich die Situation, weil es dann beim DFB ja auch nicht weiterging, was auch vollkommen okay ist, ob ich dann in der Co-Trainerin-Rolle oder was anderes machen möchte, was kamen auch andere Angebote rein. Und da war ich mir relativ schnell klar, dass ich es zumindest jetzt noch einmal probieren möchte, weil es mir auch gefallen hatte, diese Verantwortung zu übernehmen, und ich die Verantwortung gerne übernommen habe. Und habe auch gedacht, das waren so große Herausforderungen, eigentlich kann da jetzt nichts Schlimmeres mehr kommen, so in deiner Karriere, in Anführungsstrichen. Und diese Herausforderungen haben auch Spaß gemacht. Und das ist halt das, worauf ich Bock habe, auf Challenges, auf Dinge zu entwickeln. Und es ist sicherlich im Fußball so, dass das meiste, wenn es läuft, ist alles einfach, aber es ist ja eher selten, dass alles läuft. Und ich glaube, man wächst da dran und ich habe da einfach Spaß dran, Herausforderungen mir zu suchen und dann auch dran zu arbeiten und die hoffentlich dann auch zu bestehen.
Du hast gerade von anderen Angeboten gesprochen. Kannst du verraten, welche das da waren? Möchtest du das verraten?
Ja, das war von innerhalb des DFB eine Jugendnationalmannschaft zu übernehmen, also Jungs. Das war Sportdirektorin im Ausland, das war Analystin, das war Scouting, das war für Nationaltrainerin für andere Verbände. Also es war so, dass ich eigentlich gedacht hatte, es kommt ein bisschen Ruhe nach Olympia. Es war ist auch schön zu wissen, dass man diese Angebote bekommt. Aber ich hatte mich auch bewusst entschieden, mal wirklich 3-4 Monate nicht zu machen, weil es jetzt auch sehr, sehr intensiv war die letzten Jahre und meine Gesundheit auch schon mal extrem gelitten hatte dadurch, weil einfach nie eine Pause war. Es war jetzt, seitdem ich irgendwie 18 war, hast du Bundesliga gespielt, immer Abitur gemacht, Ausbildung, Job, studiert. Also hast immer eine 2-3-fach Belastung gehabt und irgendwann hat der Körper zwischendurch auch gesagt, jetzt reicht's mal. Und insofern hatte ich gesagt, diese Pause nach den ganzen Turnieren, auch mit dem DFB und das, was alles gewesen ist, ist extrem wichtig, um wieder Energie zu haben, weil ich hätte jetzt auch keine Energie gehabt für einen neuen Job direkt nach Olympia.
Wie schaust du mittlerweile auf Olympia zurück? Also ich meine, du hast ja schon gesagt, riesengroßes Ding. Wenn du da deinen Bekannten oder Freundinnen und Freunden von erzählst, von Olympia, was erzählst du da?
Eigentlich nur von den letzten 3 Tagen. Weil du vorher mit Olympia nicht viel zu tun hast, außer das Schönste ist halt die Einkleidung, ne? Wenn du dann zur Einkleidung fährst und ja, das alles mal miterleben darfst, wie das ist. Und dann auch nochmal, wir hatten das Glück, dass wir dann auch nochmal die Basketballerin treffen durften, wo wir uns im Hotel nochmal einen Austausch hatten, mit anderen Sportarten auch. Und sonst kommst du ja im Fußball eigentlich gar nicht zu Olympia, wenn du nicht mindestens ins Halbfinale oder um eine Medaille spielst. Das ist ja das Problem, du bist ja gar nicht in Paris, sondern du bist in Marseille, Lyon und da kriegst du von Olympia jetzt, ist es halt irgendwie wie ein Turnier, aber noch anstrengender, weil du reisen musst und alle 3 Tage spielst bei 35 Grad irgendwie. Dann hast du eigentlich die letzten 3 Tage, wo du dann im olympischen Dorf warst, beziehungsweise die haben ja nicht da direkt drin gewohnt, sondern nebenan im Hotel, aber im Deutschen Haus gewesen, ja, die Medaillenzeremonie, das, ja, das, der Abschluss von den Olympischen Spielen, das ist dann das, was einfach hängen bleibt, ne? Wobei ich die Abschlussfeier, wenn ich es nochmal erleben dürfte, glaube ich, kein zweites Mal machen, weil es einfach ewig dauert. Aber es war was Besonderes. Einmal muss man es machen. Ein zweites Mal haben, glaube ich, fast alle gesagt, das war echt zu lang, wenn es 7 Stunden dann dauert.
Gott.
Und das Schönste war eigentlich bei der Abschlussfeier, dass sich ja alle Athleten vor dem Stadion getroffen haben und da einfach die schönste Atmosphäre war. Alles andere ist ja dann nachher so ein bisschen Show. Das ist ja, glaube ich, eher für die anderen Leute und gar nicht mehr für die Athleten. Aber es da einmal mitmachen zu dürfen, war riesig. Was ganz Besonderes und das kann einem ja auch keiner mehr nehmen.
Also auf jeden Fall was von der Bucketlist abgestrichen ist.
Ja, genau, das auf jeden Fall.
Wir müssen natürlich auch so ein bisschen trotzdem nochmal auf die WM 2023 schauen. Oder würde ich gerne fragen, ob du damit überhaupt noch kannst oder ob du dir denkst, boah, nee, ey, nicht schon wieder eine Frage dazu.
Kannst du, ja, kein Problem.
Ich meine, das war sehr schockierend für alle, dieses Frühjahr aus eben. Und danach hat es ja auch sehr viel hin und her gegeben. Die letzte Zeit dann von Martina Voss-Tecklenburg eben auch als Bundestrainerin war auch eher unangenehm in der Öffentlichkeit besprochen worden, sage ich mal. Du musstest da auch einige Vorwürfe dir gegenüber richtig stellen. Wie war so diese ganze Gemengelage für dich?
Ja, schwierig, weil Martina ja für mich einfach auch meine Chefin war, aber auch nicht nur das, sondern wir haben ja wirklich 6 Jahre sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet und das, ich hätte mir natürlich ein anderes Ende gewünscht. Und wenn dann jemand krank wird, dem du dann auch nicht helfen kannst und dann in den Medien einfach Unwahrheiten erzählt werden, sowohl über Martina als auch über das Trainerteam und auch über mich, dann ist das schon was, was dich dann auch mitnimmt, ne? Was du dann zum Teil normalerweise in Medien mir relativ egal. Aber wenn dann dein Ruf auch so ein bisschen angegriffen wird oder auch der von Martina und du weißt, dass das einfach Dinge sind, die so nicht wahr sind und du kaum eine Möglichkeit hast, das klarzustellen, dann ist das schon schwierig. So, und da hast du halt auch gemerkt, wie groß das mittlerweile auch geworden ist. Und mir tat es in erster Linie, tat es mir für Martina leid, ne? Also sie sagt es ja auch selbst, dass es von beiden Seiten sicherlich nicht alles richtig gemacht worden, aber da gehören ja auch immer 2 zu. Und ich finde es dann sehr schade, dass man dann so auseinandergeht, gerade was ihre Person dann betrifft. Aber ich glaube, mittlerweile haben auch da alle ihren Frieden so gefunden und man kann sich wieder in die Augen schauen. Das ist, glaube ich, das, was zählt. Und insofern ist die Vergangenheit auch da abgehakt. Aber für den Moment war es damals sicherlich nicht einfach. Und umso mehr bin ich halt stolz drauf, dass man dann trotzdem in der Phase, wo es dann um die Olympia-Qualifikation ging, das dann als Team gut gemeistert hat und es einfach dann um die Sache nachher auch ging und ich da dann auch meine Frau sozusagen gestanden habe und versucht habe, das so gut wie möglich auch für den DFB und für die Nationalmannschaft zu regeln.
Wie ist euer Verhältnis mittlerweile, wenn du das sagen möchtest?
Gut, also wir wollen jetzt auch demnächst mal essen gehen. Wir haben uns jetzt lange nicht gesehen. Wir hören uns immer mal wieder. Sie hatte jetzt auch zu den Spielen geschrieben und auch Sprachnachrichten geschickt. Wir haben auch telefoniert. Insofern ist sie jetzt nicht so weit weg von Köln zu ihrer Heimat. Und ich glaube, in der nächsten Abstimmungsfrist werden wir auf jeden Fall uns auch mal wiedersehen. Also es ist ein gutes Verhältnis. Und Martina ist auch jemand, der mich auch bei anderen Vereinen und Verbänden immer sehr, sehr wohlwollend auch empfiehlt oder auch sehr, sehr wohlwollend über mich spricht. Und das freut mich natürlich auch.
Du hast jetzt auch schon von anderen Personen gesprochen, von Tina Teune zum Beispiel. Und mich interessiert es auch insgesamt so, wer dich so am meisten mit geprägt hat. War es Tina Teune?
Ja, absolut. Also Tina ist eine, die mich erstmal gepusht hat zu meinen ganzen Lizenzen. Die hat mir immer einen Arschtritt verpasst und hat gesagt, du musst Trainerin werden. Mhm. Und insofern habe ich während meiner aktiven Zeit schon die B-Lizenz und auch die A-Lizenz gemacht. Ich habe mir die immer in die Verträge reinschreiben lassen und habe das dann in der Sommerpause praktisch die Lizenzen ganz normal gemacht, also keine Extrawurst, sondern ganz normal. Und Tina ist halt für mich eine Trainerin, die eine enorme Fachkompetenz hat. Und was ich halt extrem wichtig fand, sie wusste auch genau, wo ihre Kernkompetenzen liegen und wo sie vielleicht sagt, da habe ich in anderen Bereichen habe ich Leute, die sind besser als ich und die hole ich mir dann dazu, also genau weiß. Und ich finde, das sind dann starke Persönlichkeiten, die genau sowas wissen, wo sie dann ihre Potenziale haben und die von anderen dann praktisch aufleben lassen. Und insofern hat sie immer wieder andere Trainer mit dazu genommen ins Training, um bestimmte Dinge zu trainieren. Aber auch jede Videoanalyse, jede Statistik, das ist halt bei Tina extrem positiv, weil es bleibt viel hängen. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt und bin da auch sehr dankbar, dass ich bei ihr nochmal 2 Jahre spielen durfte in der Nationalmannschaft.
Ja. Wenn du dich jetzt so mit ihr sozusagen vergleichst, welcher Spielerin würdest du denn einen Arschtritt verpassen, dass sie ihre Trainerin-Lizenz macht?
Also ich glaube, mittlerweile ist es anders, weil du musst gar nicht mehr so viel einen Arschtritt verpassen, weil zu meiner Zeit gab es ja kein Jobbild dafür. Also du hast ja Lizenzen gemacht, ohne zu sagen, das ist dein Hauptjob. Also es gab ja keinen Geldverdiener damit, das ist ja die Wahrheit. Also zu meiner Zeit gab es, glaube ich, eine oder zwei Verbandssportlehrerinnen und dann gab es die Trainerin beim DFB und mehr Jobs gab es nicht. Also hast du eigentlich die Lizenzen gemacht, um vielleicht fürs Ehrenamt mal später zu arbeiten. Aber mittlerweile ist es ja so, dass du Lizenzen machst und auch weißt, dass du nach deiner Karriere, mit der du jetzt ja auch schon Geld verdienen kannst, mit der du auch von dem du auch leben kannst, auch danach eine andere Karriere anstreben kannst. Insofern gibt es jetzt schon viele Spielerinnen, die auch sagen, ich kann mir vorstellen, Trainerin zu werden und diesen Weg dann alleine gehen. Und wie gesagt, da muss man gar nicht mehr so viele Arschtritte verpassen, sondern eher die Möglichkeit geben, dass man das während der aktiven Zeit macht. Und da ist der DFB ja auch hinterher. Wir haben es ja auch schon mal gemacht mit den Nationalspielern, der B-Plus angeboten, wo es keine Extrawurst gab. Die mussten genauso viel leisten wie alle anderen in der B-Plus-Lizenz. Wir haben das nur committen können mit der Nationalmannschaft, dass wir den Montag immer abgegeben haben. Und die mussten genauso viel Analysen in den Verein machen und Mädchen- und Jungs-Teams trainieren. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass du dann Angebote schaffst für die Karriere danach, sowohl für den männlichen als auch für den weiblichen Bereich. Und das war früher halt noch nicht ganz so. Und jetzt gibt es wesentlich mehr Angebote über Verbände, sei es für C-Lizenzen, auch aus dem Breitensport und auch für die, die aus dem Leistungssport kommen, dass du eine Chance hast auf die Karriere nach der Karriere. Aber mittlerweile ist es halt auch ein Berufsbild.
Ja. Ja, aber da hat sich ja wirklich also super viel getan, ne? Also, dass es überhaupt so ein Berufsbild jetzt sein kann und auch insgesamt im Fußball der Frauen riesengroße Entwicklungsschritte. Ich habe noch ein Interview von 2019 mit dir gefunden, wo du gesagt hast, ich würde mir wünschen, dass der Mehrwert des Frauenfußballs gesehen wird. Man muss eben investieren, bevor etwas herauskommt. Seitdem sind jetzt 6 Jahre vergangen. Was wäre deine Bilanz, also darauf zurückblickend?
Ja, dass schon eine Menge passiert ist, ne? Und allein durch die EM ist eine ganze Menge passiert. Durch Weltmeisterschaften, durch Sichtbarkeit. Du siehst das FIFA, UEFA. Ich glaube, UEFA investiert jetzt 1 Milliarde, ne, in den Frauenbereich. Es gibt ja diese KPIs und andere Geschichten, dass man jetzt auch ausgerechnet hat, was der Frauenfußball 2030, glaube ich, wert ist, mit welcher Prozentzahl sich das erhöht. Und ich glaube, es ist ja das, was ich gesagt habe. Du musst halt am Anfang erstmal investieren, bevor du einen Output bekommst. Und das ist ja in der Wirtschaft nicht anders, ne? Immer wenn du dann ist es zu spät, wenn du dann investierst, wenn schon alles gelaufen ist. Und ich finde, es geht immer mehr, keine Frage, aber man muss auch mal schauen, wo man herkommt. Und wenn du überlegst, wie wir 2019 aufgestellt waren, wie die Liga funktioniert hat, wie viele Spieler noch nebenbei gearbeitet haben, sicherlich ist man da auch wieder ein bisschen ungeduldig, sei es Mindestlohn, Rahmenbedingungen, Physios, Ärzte, was auch immer. Und muss das auch weiter einfordern, aber ich finde, da haben wir jetzt auch schon große Schritte gemacht, auch gerade was Gehaltsgefüge betrifft, ist es ja manchmal jetzt schon exorbitant, wenn du das vergleichst mit 2019. Insofern finde ich, sind wir da auf einem guten Weg, aber sollten trotzdem auch weiter die Dinge einfordern und auch bestimmte Rahmenbedingungen noch schaffen für die Spielerinnen, die selbstverständlich sein sollen.
Also du bist Team pro Mindestlohn, wenn ich das richtig gehört habe?
Ich bin Team pro Mindestlohn auf jeden Fall, ja. Damit du deinen Sport auch so ausüben kannst, das müssen ja nicht immer Tausende von Euro sein, aber so, dass du dann deinen Sport leben kannst und dass du einfach auch eine bessere Competition hast innerhalb der Bundesliga. Also wenn alle halt relativ gleiche Rahmenbedingungen haben, ist natürlich auch das Niveau mehr angeglichen. Und dann ist es auch wieder interessanter für die Vermarktung. Also es geht ja einher, ne? Deswegen meine ich ja erst das Invest. Wenn du dann ein besseres Niveau hast, dann ist die Vermarktung einfacher und dann kriegst du auch wieder mehr Geld rein. Das ist ja, du musst ja irgendwo in dem Kreislauf mal anfangen.
Schaust du da viel nach den Zahlen?
Nee, ich bin halt gelernte Bankkauffrau, hab mal ein bisschen studiert. Insofern hat man da immer eine gewisse Affinität. Aber so sehr schaue ich nicht danach, weil da habe ich auch gar keine Zeit für. Also hab genug zu tun. aber es interessiert mich schon, wenn man ab und zu mal Statistiken vorgelegt bekommt, was passiert und was wichtig ist und wie sich auch andere Ligen entwickeln, andere Nationen, ne, was da passiert. Und ich finde, da sollte man ja auch als Trainerin sich mit beschäftigen, was rund um einen passiert.
Ja, den Blick weiten auf jeden Fall. Britta, mit Blick auf die Uhrzeit schaue ich jetzt aber mal auf unsere Kategorie.
Ja.
Die 5 Fumms-Fragen.
aus der Redaktion von FUMS mit Bitte um schnelle Antwort. Bei deinem Nachnamen müssen wir einmal nachfragen, was ist das schönste Dach, auf dem du je standest?
Oh, Petersdom, würde ich sagen. Vatikan. Also ich glaube, da war es schön, aber ich durfte schon auf vielen schönen Dächern stehen.
Für alle, die den Joke jetzt nicht verstanden haben, direkt.
Kaiser vom Dach, ne? Also ich bin jetzt einfach
ganz genau.
War das jetzt nicht clever?
Ich fand's clever. Kiel, Hamburg, Wolfsburg, Köln. Du arbeitest dich ausgehend vom Norden durch die Republik. Kann das sein? Ist dann das Ziel München oder noch weiter südlich?
Weiß ich nicht. Vielleicht geht's ja auch im Kreis und geht nochmal in den Norden oder nochmal in den Westen. Alles möglich. Ich bin da sehr offen und du hast auch noch Potsdam vergessen. Ich war ja auch schon mal ein bisschen östlicher.
Das eben auch, ja. Aber in den Norden, schaust du da noch viel hin? Also jetzt gerade auch mit Blick auf das Nordderby, das da im Pokal ansteht?
Ja, ich werde auch vor Ort sein. Ist ja Heimat gebunden, ist jetzt nicht weit weg von zu Hause. Und auch so schaue ich ja gerne in den Norden. Ich fühle mich da einfach wohl. Und wenn jetzt nicht der FC angefragt hätte, wäre ich ja sicherlich auch nach Skandinavien gegangen. Also insofern habe ich immer eine sehr hohe Affinität auch zu den skandinavischen Ländern.
Okay, also war das mit dabei bei den Angeboten, von denen wir vorhin gesprochen hatten, aus Skandinavien?
Ja, es waren auch ein, zwei Anfragen aus Skandinavien da.
Spannend. Aber Thema Köln, was macht denn mehr Spaß? Co-Trainerin unter Horst Rubesch oder Karneval in Köln?
Das ist aber eine unfaire Frage. unter Horst war ich ein bisschen länger dabei. Karneval habe ich erst einmal erlebt und beides ist besonders.
Besonders, okay.
Genau.
Zum Thema Karneval, also ich meine, ich weiß nicht, wie es im Norden ist, habe ich gehört, dass Karneval nicht so ein Riesenthema ist. Ich komme aus Brandenburg, Berlin-Brandenburg, so da ist Karneval für uns auch nicht wirklich ein Thema, deswegen schaue ich da eher verwirrt drauf, sage ich mal so. Ging es dir da ähnlich?
Na, also man muss dazu wissen, in meinem Dorf, in Wiemersdorf, haben wir eine eigene Karnevalsgruppe, in der ich bin nie da, hatte ich jetzt keine Zeit, aber wir haben da wirklich eine eigene Karnevalstruppe. Aber ich fand es jetzt überragend schön, dass ich dabei sein durfte auf dem Rosenmontagsumzug. Das war, ich hatte ja keine große Erwartungshaltung. Ich kenne es nur aus dem Fernsehen, wo ich sonst früher mal schnell weggeschaltet habe, weil mich das einfach nicht interessiert hat, bin ich ja ganz ehrlich. Aber jetzt da oben auf diesem Wagen stehen zu dürfen, ich glaube, wofür andere ihr Leben geben würden, das habe ich als sehr, sehr hohes Gut empfunden und habe es auch sehr wertschätzend angenommen, weil es einfach wunderschön war und es war schon überragend, wie viele Menschen da einfach an der Seite standen und dem FC zugejubelt haben. Ich glaube, das ist ein Erlebnis, was man einfach nicht vergessen wird und es hat auch riesig viel Spaß gemacht, auch wenn es anstrengend war, weil es doch eine lange Zeit dann war. Aber bei dem Wetter und den Umständen war das, es war einfach toll und ich möchte es nicht missen jetzt in meinem Leben. Also es war ein ganz, ganz tolles Erlebnis.
Voll schön. Ja, ich höre auch immer wieder, dass von Leuten, die vorher auch nichts mit Karneval am Hut haben, die dann halt sagen, ja, wenn man es einmal erlebt hat und wenn man dabei ist, dann ist es halt was komplett anderes.
Absolut. Also ich habe auch vorher alles andere abgesagt, weil ich einfach auch nie Zeit hatte, leider am Karneval irgendwie teilzunehmen. Und ich wollte mich auch, das Problem ist ja wirklich, dass Karneval immer so ein bisschen der Herd für Krankheiten ist und ich natürlich auch nicht wollte, dass ich irgendwie als Trainerin jetzt auch noch krank werde. Insofern habe ich jetzt gar nicht so viel Karneval erleben können, weil wir ganz normal ja auch in der Saison waren. Aber deswegen war ich umso dankbarer, dass ich dann an diesem Rosenmontagsumzug dabei sein durfte und das miterleben durfte.
In welchem Jahr wird es in der Frauenbundesliga denn annähernd so viele Cheftrainerinnen geben wie Cheftrainer? Was meinst du?
Boah, weiß ich nicht. Also ich kann, glaube ich, auch schnell gehen. Aber ist jetzt für mich auch gar nicht relevant, weil für mich geht es um Qualität. Und wenn wir gute Trainerinnen haben, und die haben wir sicherlich, und die in der Bundesliga arbeiten wollen, dann wird das schnell passieren. Und wenn wir gute männliche Trainer haben, dann bleiben auch die männlichen Trainer. Das ist für mich, ich bin für diverse Teams, ich bin für eine diverse Bundesliga. Insofern, ja, ich freue mich, wenn mehr Frauen dazukommen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jetzt eine Prognose abgeben würde, aber ich würde mich sicherlich freuen, wenn noch mehr Frauen den Schritt in die Bundesliga wagen.
Ist dann sicherlich auch eine Frage eben von Lizenzen und wer da in so Trainerlaufgänge, Trainerlehrgänge mit teilnimmt und teilnehmen kann, natürlich auch. In deiner Vitrine ist nur Platz für eine einzige Auszeichnung, einen einzigen Pokal. Was steht da bei dir drin oder soll am Ende deiner Karriere final da drin stehen?
Eine persönliche Auszeichnung? Oder,
ja, oder mit dem Team insgesamt, was dir am wichtigsten ist.
Was mir am wichtigsten ist? Boah, ich, also ganz ehrlich, Ich könnte ja zum Beispiel immer nie sagen, wie viele Titel ich irgendwann gewonnen habe. Da denken immer, da bist du bescheuert. Aber das ist so. Also ich muss immer überlegen, wie oft ich Pokal oder auch als Spielerin irgendwas gewonnen habe, weiß ich immer gar nicht. Weil das nicht relevant für mich war. Okay. Klar, ich möchte immer gewinnen und auch einen Titel gewinnen, aber ich habe zum Beispiel immer eher Erlebnisse abgespeichert als jetzt Titel. Und ich glaube, dass in meiner Vitrine schon aus meiner Vita her wahrscheinlich der EM-Titel 2005 drinstehen würde, weil das so ein bisschen der Start war für alles andere, was danach gekommen ist. Ich glaube, ich wäre keine Trainerin geworden, wenn du nicht den Schritt in die Nationalmannschaft gemacht hättest. Also wenn ich diese Chance nicht bekommen hätte, wäre Tina Teune nicht in meinem Leben gewesen. Und ich glaube, ich hätte die Lizenzen nicht gemacht und wäre jetzt nicht da, wo ich bin. Deswegen würde ich sagen, ist das vielleicht der Titel, der für mein Leben mit am wichtigsten war, der da drin stehen würde.
So klassisch Butterfly-Effekt-mäßig, wenn
ja,
das nicht
ja, würde ich schon sagen, weil ich glaube, sonst wäre das alles nicht so gekommen und dann wäre ich wahrscheinlich jetzt noch langweilig in der Bank oder so, keine Ahnung.
War das eine Option, da wirklich zu bleiben?
In der Bank? Also, damals gab es dann noch nicht so viele Optionen und ich hatte den Bankfachwirt gemacht, ich war im Nachwuchsführungskräfteprogramm. Das hätte schon durchaus sein können, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das ist mein Traumjob. Das war jetzt nicht so. Ich wäre eigentlich eher gerne irgendwo im Sport gelandet, aber durch meine Kniegeschichten konnte ich halt nicht Sport studieren. Das war mein Problem, weil das ist ja nicht möglich. Ich wäre auch sonst gerne in den Polizeidienst gegangen. Wäre auch noch okay gewesen. Oder ich hätte gerne, ich wäre gerne Chirurgin geworden. Aber dafür war ich zu faul.
Krass, Chirurgin.
Ja, genau, ich hätte gerne in der Chirurgie gearbeitet, ja, ich wäre gerne Ärztin geworden. Jetzt, wenn ich jetzt nochmal einen Job wählen könnte und ich wäre nicht in meinem Lieblingsjob gerade Trainerin, dann wäre ich gerne Lehrerin.
Ach schön.
Grundschule, ja, und das ist ja aber nur Grundschule. Und auf dem Dorf.
Also ganz gut. Also gut, ich ganz bin nicht Lehrerin auf dem Dorf, ist bestimmt auch anstrengend, vor allen Dingen mit den Eltern da. Aber ist ja von Lehrerin, ich meine, das heißt ja auch Fußballlehrerin, dann ist ja gar nicht so groß der Unterschied, ne?
Überhaupt nicht. Also ich würde jetzt gerne, also wenn ich jetzt nicht diesen Job ausüben dürfte oder den ich jetzt mache, den ich ja auch nicht tauschen möchte, würde ich gerne eher Lehrerin oder was auch mit Menschen mit Behinderung, mit Handicap machen. Also kann ich mir gut vorstellen.
Aber wir sind trotzdem sehr froh, dass du Trainerin bist und jetzt eben auch beim 1. FC Köln. Ihr spielt jetzt am Wochenende gegen die TSG Hoffenheim. Kannst du uns da verraten, was so wir davon erwarten können, worauf wir hoffen können? Vielleicht das erste Tor unter Britta Karlsson?
Also wenn ihr es immer thematisiert, fällt es ja eh nicht. Das ist ja Murphys Gesetz, ne? Das ist ja schon mal. Deswegen spare ich mir das aus. Deswegen spare ich mir das bei der Mannschaft immer aus. Ich habe es dir ja schon gesagt, ich will immer punkten, ich möchte immer gewinnen und so werden wir es auch angehen. Hoffenheim ist eine gute Mannschaft, die gerade auch gut im Flow ist, auch zu Recht im Pokal-Halbfinale steht. Vielleicht haben wir das schon ein bisschen im Kopf, weiß ich nicht, Richtung Bayern nächste Woche. Am Montag jetzt nochmal gespielt, ich glaube sehr unglücklich verloren gegen Bremen. Wollen mit Sicherheit was wieder gut machen, aber wir wollen ja auf uns schauen und bei uns nochmal in unserem eigenen Spiel jetzt gearbeitet. Und wir werden da selbstbewusst rangehen und sagen, klar, Hoffenheim ist der Favorit, aber wir kommen ja nicht dahin, um die Punkte dazulassen und wollen selbst versuchen, die Punkte vielleicht nach Köln mitzunehmen, ja.
Wir schauen auf jeden Fall drauf und es soll kein Jinxen sein, es ist eher ein Manifestieren des Tores.
Sehr gut, okay, dann ist es gut, dann ist okay. Das ist erlaubt.
Dann ist es erlaubt, alles klar. Britta, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Wir drücken die Daumen für den Rest der Saison und alles, was in der Zukunft kommen will. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Dankeschön.
Danke, mir auch.
Chirurgin oder Lehrerin Britta Karlsson. Mensch, das wäre auch was gewesen. Aber also ich bin sehr froh, dass sie Trainerin geworden ist, eben, dass wir sie als Co-Trainerin beim DFB hatten, dass sie jetzt beim 1. FC Köln ist. Und da bin ich wirklich gespannt, wie die Entwicklung sein wird. Ich meine, sie ist jetzt noch nicht so wahnsinnig lange dabei, Köln. Da ist noch auf jeden Fall sehr viel Potenzial da. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich nehme mal an, ihr auch. Ganz, ganz lieben Dank für eure Fragen auf jeden Fall, die ihr reingeschickt habt. Immer sehr, sehr gerne bei @frauen.fußball.podcast bei Instagram könnt ihr das machen. Und nochmal zur Einordnung natürlich, was das 0:3 eben gegen die Bayern angeht. Man kann natürlich trotz eines 0:3 sich über so ein krasses Erlebnis im Müngersdorfer Stadion freuen. Gar keine Frage.
Und sonst so?
Ja, wie gesagt, weil ja jetzt eben schon Donnerstag ist, beschäftigen wir uns gar nicht mehr so viel mit dem vergangenen Spieltag, dem 16. Spieltag. Wer dazu mehr hören will, eine ganz, ganz tiefe Analyse, checkt mal den Rasenfunk aus. Da habe ich gesprochen mit Charlotte Bruch vom Tagesspiegel und Justin Kraft von Miasan Roth. Ist eine sehr coole Folge auf jeden Fall geworden, wie immer eigentlich beim Rasenfunk. Da gehen wir wirklich ganz, ganz tief rein. Wir schauen hier im Frauenfußball-Podcast gleich auf den 17. Spieltag, haben aber erstmal noch ein paar News, denn es ist wirklich eine Menge passiert. Wir hatten ja zwischendurch auch eine Woche Pause wegen Spielpause auch und dann eben noch 2 Tage Verschiebung, also eine Menge, dass da passiert ist. Da müssen wir leider starten mit ein paar bitteren Nachrichten, Verletzungen nämlich, die es da zuhauf gegeben hat in den letzten Wochen. Sophia Winkler und Marie Müller, das habt ihr sicherlich alle schon mitbekommen, haben sich schon bei der Nazio verletzt. Beide jeweils einen Kreuzbandriss erlitten. Super bitter. Genauso ist es Caro Krawczyk ergangen beim letzten Spiel von Turbine gegen Freiburg. Da hat die Potsdamerin sich ebenfalls das Kreuzband gerissen. Jenas Leonie Kreil hat sich ernsthaft an der Wade verletzt, fehlt auch länger. Und Leipzigs Sandra Starke hat sich am vorderen Oberschenkel eine Sehne zum Teil gerissen. Kurz vorher hat sie aber noch ihren Vertrag verlängert. Die 31-Jährige bleibt also bis 2027 bei Leipzig. Fehlt aber jetzt eben in den nächsten Monaten erstmal. Gute Besserung an alle, die sich da verletzt haben, auch an alle, die ich jetzt eben nicht genannt habe. Das ist super bitter, vor allen Dingen eben die Kreuzbandrisse. Aber damit sind wir auch schon bei den Vertragsgeschichten. Denn auch hier ist einiges passiert, sagen wir es mal so. Das Torhüterin-Karussell dreht sich ja mal so richtig in der Bundesliga. Stina Johannes wechselt zu Wolfsburg, ist ja schon jetzt ein bisschen länger auch schon wieder fix. Sie verlässt im Sommer also die SGE und beerbt Merle Frohms bzw. Annike Borbe da. 2022 ist sie von Essen nach Frankfurt gewechselt und hat da wirklich jetzt gerade einen ganz emotionalen Post in den sozialen Medien verfasst. Es ist eine sehr schwere Entscheidung wohl gewesen, weil sie sich in Frankfurt so wohl fühlt. Sophia Winkler, die wir eben schon angesprochen haben, sollte ja eigentlich ihre Nachfolgerin sein bei Frankfurt, ist nun aber verletzt. Bei Essen beerbt sie aktuell Kim Sindermann, aber die Frage ist natürlich auch, wer soll denn dann bei Frankfurt kommen, weil Kreuzbandrissverletzung ist ja ganz schön lang. Es gehen aktuell Gerüchte rum, dass Annike Borbe nun zu Frankfurt soll von Wolfsburg. Ja, wir behalten das Ganze mal im Blick, würde ich sagen. Wir bleiben aber einen Moment mal bei Frankfurt und beschäftigen uns da mit einer Vertragsverlängerung. Sarah Dawson bleibt bis 2026. Enorm wichtig da in der Defensive bei Frankfurt. Merkt man jetzt auch so, wo sie fehlt. Das ist klar auch ziemlich stabil. Also Jella Veit macht einen super Job. Aber Sarah Dawson ist einfach ultra wichtig. Sie hat gegen Essen eben nicht gespielt, aber vor Anpfiff ihre Vertragsverlängerung bekannt gegeben. Da gibt es auch ein ganz lustiges Reel bei Frankfurts Instagram-Kanal. Könnt ihr euch mal anschauen. Die Bayern verlängern mit Bühl und Schädler. Das Taktieren um Clara Bühl hat also ein Ende. Sie war mit Barcelona in Verbindung gebracht worden, jetzt bleibt sie aber doch. Seit 2020 ist sie schon bei den Bayern und hat sich da echt so krass etabliert als eine unfassbar smarte Spielerin auch. Also man hat das, finde ich, auch gegen Köln gesehen und sieht das in jedem Spiel bei den Bayern, wie wichtig sie da ist, vor allen Dingen auf der linken Außenbahn. Super viele Ideen, die sie da kreiert. Wirklich irre. Ebenfalls verlängert haben die Bayern eben mit Alara Schädler, 18 Jahre jung, 22 Pflichtspiele schon und 5 Tore gemacht. Bis 2027 bleiben die beiden da und das ist absolut wichtig für die Bayern, da solche Säulen, die Schädler jetzt zum Beispiel auch werden wird, gehe ich mal von aus, weiter zu binden. Bei Hoffenheim dagegen wird es einen Abschied geben. Stefan Lerch, der Manager der TSG, der wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern oder hat ihn nicht verlängert. Er ist, wie gesagt, aktuell Manager der TSG, vorher auch Trainer gewesen in Doppelfunktion dann. Jetzt hat er gesagt, in ihm ist ein Wunsch gereift, sich beruflich zu verändern und neu auszurichten. Vorher hat er jetzt aber nochmal ein bisschen was gearbeitet. Hoffenheim hat nämlich auch den ersten Sommerneuzugang vorgestellt. Laura Gloning kommt vom FC Bayern München, wo sie hauptsächlich im zweiten Team gespielt hat. 2023 hat sie als 17-Jährige aber auch schon mal in der Bundesliga gespielt. Beim 11:1 gegen Turbine ist das gewesen, am letzten Spieltag da in der Saison 22/23. Mittlerweile ist sie 19 Jahre alt, hat den U17-EM-Titel auch gewonnen und jetzt einen Vertrag bis 2028 eben bei der TSG Hoffenheim unterschrieben. Und jetzt gehen wir nochmal auf die große Ebene. Der DFB hat die Bewerbung für die Europameisterschaft 2029 eingereicht. Es ist die vorläufige Bewerbung, um dieses Turnier auszurichten. Bis August soll die Version dann final sein. Das Motto lautet Together We Rise. Das W und das E bei We steht dabei nicht nur für Women's Euros 2029, sondern eben auch für dieses Zusammen, wir Gefühl. 6 Monate hat man wohl dran gearbeitet. Es geht da um die Vision und die Wirkung, um Nachhaltigkeit, Stadien, Sicherheit, Mobilität, Logistik und natürlich auch Finanzen. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, checkt die Shownotes aus. Da ist nicht nur der Link für diese News mit dabei, sondern auch für alles andere, was ich gerade genannt habe. Da findet ihr dann zum Beispiel auch, welche Spielstätten für die EM 2029 angepeilt sind. Spoiler, im Norden, wo wir jetzt ein Nordderby haben, ist da eher nüscht dabei.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Der Blick geht auf den 17. Spieltag, der da losgeht mit einem richtigen Topspiel. Direkt am Freitag haben wir die Bayern gegen Wolfsburg. Erste gegen Dritte. Hätte auch ein Highlight-Spiel sein können, findet nur aber am Freitag um 16.55 Uhr am FC Bayern Campus statt. Nun denn, Bayern hat die Nase aktuell 3 Punkte vorn und schon auch ja, eine schönere Spielanlage, müssen wir schon ehrlich sagen. Aber. Vor dem Hinspiel hatten die meisten Wolfsburg auch schon abgeschrieben und am Ende hat Wolfsburg dann aber 2-0 gewonnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich erinnere mich da noch ziemlich genau dran. Ich glaube, da war ich mal wieder ein Wochenende in Bremen gewesen und nach dem Spiel haben wir dann an so einem, oh ja, das war die Geschichte, wo wir über Rollos gesprochen hatten. Genau, gute Erinnerung. Ja, jedenfalls waren wir da in Bremen eben und sind dann an so einem Rolloladen vorbeigelaufen und da haben die dieses Spiel übertragen, was ich super, super cool fand und ich weiß noch, wie ich da lang bin und geguckt habe und dann hat Wolfsburg geführt und ich war so völlig überrascht. Auf jeden Fall wird dieses Spiel, wenn auch nicht in einem großen Stadion, dann immerhin auch im ZDF übertragen. Am Samstag haben wir dann noch Carl Zeiss Jena gegen RB Leipzig. Von Leipzig habe ich gegen Wolfsburg ehrlich gesagt mehr erwartet. Jena hat sich gegen Leverkusen gut angestellt. Könnte also eine Überraschung geben. Allerdings haut Leipzig dann doch immer wieder ziemlich einen raus, wenn man genau das denkt, dass das eben eine Überraschung geben könnte. Und ich sehe halt auch ehrlich gesagt nicht so richtig, wie Jena Vanessa Fudalla so richtig gut in Schach halten kann, wie Wolfsburg das zum Beispiel jetzt gemacht hat gegen Leipzig. Lassen wir uns überraschen. Genau das gleiche gilt auch für Hoffenheim gegen Köln. Das haben wir ja schon von Britta Karlsson gehört, worauf wir uns da gefasst machen können. Hoffenheim dürfte einiges an Wut in sich tragen. Das wird also ein hartes Stück Arbeit für Köln. Am Sonntag freue ich mich ganz besonders auf Leverkusen gegen Werder. Das ist ja die Wiederauflage des Pokal-Viertelfinals, wo Werder 1-0 gewonnen hat. Und auch in der Hinrunde gibt es irgendwie echt eine ganz funny Story, zumindest aus Bremerinnen Sicht dazu. Da ist nämlich Werder neben Frankfurt und den Bayern das einzige Team gewesen, das gegen Leverkusen punkten konnte. Also, da dürften die Leverkusenerinnen ja mit Alarmstufe Rot reingehen, sage ich mal. Oder zumindest mit offenen Augen. Sie sollten jedenfalls wissen, dass da was auf sie zukommt. So sollte es formuliert sein. Die SGS Essen trifft danach auf Turbine Potsdam. Turbine überzeugt ja zuletzt wirklich immer, immer besser. Ich fand dieses letzte Spiel gegen Freiburg so stark und super bitter, dass sie dann in der 83. Minute eben den Gegentreffer bekommen haben. Vielleicht könnte da ja jetzt was gehen, nach eben auch der ersten Führung, die sie auf dem Zettel hatten. Essen bringt ihre Qualität eigentlich auch nicht so richtig auf den Platz zuletzt, hat allerdings gegen Frankfurt eine richtig starke Leistung gezeigt. Nun ist aber Turbine ja auch eine andere Gegnerin als die Eintracht. Also auch da, ich weiß diesen Spieltag wirklich nicht so richtig, was ich daraus machen soll. Genau das gleiche gilt auch am Montagabend dann für Freiburg gegen Frankfurt. Es könnte wieder eine Marke Arbeitssieg werden für Frankfurt, die zuletzt ja so ein bisschen ja nicht so ganz in ihrem Flow sind. Gegen Essen zum Beispiel hat es ja auch echt ein bisschen gebraucht, bis sie da diese 2 Treffer drauf hatten. Ja, Freiburg allerdings auch gegen Turbine sich schwer getan. Ha, ich bin diesen Spieltag wirklich ein bisschen überfragt, bin ich ganz ehrlich mit euch. Es könnte Überraschungen geben und ich hoffe darauf sehr. Und natürlich auch auf ein richtig, richtig gutes Topspiel zwischen den Bayern und dem VfL Wolfsburg. Und dann sage ich damit mal ganz, ganz lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich immer über eure Nachrichten, den Austausch in den sozialen Medien, vor allen Dingen eben bei Instagram. Schreibt uns da gerne. Bewertet auch sehr, sehr gerne den Podcast. Das hilft uns immer sehr. Und es hilft vor allen Dingen auch anderen Hörerinnen und Hörern, wenn die dann nach diesem Podcast suchen, zu gucken, okay, wie sieht's denn aus? Also sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify oder sonst wo auch immer das geht, eine Bewertung schreiben. Da freue ich mich und Miri und wir alle freuen uns da sehr drauf und drüber. Und dann sage ich, ja, viel Spaß bei diesem Spieltag. Wir hören uns in der nächsten Woche beim Frauenfußball-Podcast. Macht's gut!
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.